macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Ihr singt so schön. Auch die Dirigentin hat mitgesungen und Kleinkinder sind auch schon dabei. Das ist schon etwas Außergewöhnliches. Vielen herzlichen Dank für das herzliche Willkommen. Ich bin schon am Freitag angereist, bin bei Venus untergeschlupft. Das waren meine Schlummereltern. War eine sehr schöne Zeit bei euch. Vielen herzlichen Dank. Dann hatten wir gestern ein Seminar. Wie predigen wir? Da habe ich so eine ganze Reihe von Anregungen gegeben und das war richtig gestern ein schönes Seminar. Die Brüder haben richtig gut mitgemacht und waren gut dabei. Ihr werdet wahrscheinlich den totalen Unterschied von heute auf den kommenden Sonntag sofort auch merken, dass es immer, wenn man so ein Seminar besucht, es wird alles sofort viel, viel besser. Also ihr merkt, ich bin Lehrer und weiß, wovon ich rede. Ja. Dann möchte ich euch ganz liebe Grüße ausrichten von Wiedenest. Das ist etwa 370 Kilometer entfernt, wobei die Entfernung nicht die Rolle spielt, sondern der Stau ist die Frage. Da bin ich am Freitag über 5 Stunden unterwegs gewesen, bis ich hier angekommen bin. Heute wird es sicherlich auch besser rollen. Wir starten jetzt demnächst mit einem neuen Jahrgang in Wiedenest. Wir haben ja eine einjährige, eine zweijährige, eine dreijährige Ausbildung und so Mitte Oktober geht es bei uns wieder richtig los. Und da werden wir als Lehrer übernächste Woche eine vorbereitende Klausur haben, damit dann, wenn die Schüler kommen, alles richtig passt und alles richtig dann auch stimmt. Deshalb genieße ich die Zeit bei euch und habe sie auch genossen und möchte jetzt mit euch über einen Bibeltext nachdenken, den wir gestern beim Seminar als Beispieltext hatten. Das ist der letzte, tiefste, geheime Grund, warum ich heute mit euch über Römer 12, die Verse 1 bis 2 nachdenken möchte. Bevor ich diese Verse aber lese, oder wir lesen sie gleich, dann haben wir auch den Bibeltext schon gleich vor Augen. Römer 12, die Verse 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes oder Denkens, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Ich habe nach der Elberfelder Bibelübersetzung vorgelesen. Vor einiger Zeit habe ich im Radio eine interessante Untersuchung gehört. Das machen so die Psychologen, die wollen alles gut statistisch erfassen. Und so hat ein Team ganz viele Leute in Deutschland untersucht und den ganzen Tag begleitet und wollte mal herausfinden, wie viele Entscheidungssituationen wir im Laufe eines Tages haben. Da sind kleinste Entscheidungen drin und große. Eine kleine Entscheidung wäre beispielsweise, heute Morgen isst ihr Marmeladenbrot oder nimmst du den Honig oder Nutella oder nimmst du Schinken oder Käse. Das entscheidet ihr mal so. Eine größere Entscheidung wäre gewesen für euch, kommt ihr schon zur ersten Stunde, damit ihr einen Parkplatz bekommt. Oder andere Entscheidungen, die wir im Laufe des Tages fällen, die teilweise völlig popelig sind, aber manche sind vielleicht auch umfassender. Und man hat gezählt und durchgezählt, ich war zutiefst erstaunt, dass jeder so am Tag etwa 12.000 solche kleinen und großen Entscheidungen trifft. Für mich war das in dem Sinne tröstend, weil ich wusste, warum ich abends so müde bin. Wenn du 12.000 Entscheidungen am Tag triffst, musst du irgendwann müde werden. Das war für mich so ein interessantes Feature, das im Radio kam, so die oh, hoppala. Ich bin aber dann etwas ins Nachdenken gekommen und habe mir die Frage gestellt, wenn ich 12.000 Entscheidungen am Tag treffen muss, Wie viele davon sind denn von meinem christlichen Glauben geprägt? Wo kommt denn da meine Beziehung zu Jesus zum Ausdruck? Nun werde ich dir sagen, Wolfgang, willst du uns allen Ernstes erklären, dass ich erst beten soll, bevor ich entscheide, ob ich die Marmelade oder den Honig nehme, und ihr merkt, das ist irgendwie nicht ganz lebbar. Es gibt viele Dinge im Alltag, die tut man einfach intuitiv, gewohnheitsmäßig. Und da würde ich nie und nimmer auf den Gedanken kommen zu sagen, Leute, hat das irgendwas mit meinem Glauben zu tun? Auf der anderen Seite gibt es viele Entscheidungen, die vielleicht viel mehr mit meinem Glauben zu tun haben, als ich denke. Vielleicht habt ihr gerade einen Parkplatz gefunden vor der Ausfahrt eines Menschen, der hier irgendwo wohnt. Und dann nachher kommen dann die Klage von den Nachbarn, die Frommen da, von der christlichen Versammlung, die nehmen uns die Parkplätze weg und man kommt nicht aus der Ausfahrt raus. Und dann laden sie mich wieder ein, ich soll zum Gottesdienst kommen, die können mich mal. Ja. Ich weiß nicht, ob das eure Situation ist, ich fantasiere einfach. Ja. Und auf einmal merkt man, ja, meine merkwürdige Parksituation hat vielleicht doch was mit meinem Glauben zu tun, nämlich mit der Frage, wie glaubwürdig sind wir als Gemeinde hier so im Quartier. Und auf einmal entdecke ich, hey, mein Glaube an Jesus Christus hat nicht nur mit wenigen Entscheidungen zu tun. Welchen Beruf wähle ich? Wen heirate ich? Sondern der ganze Alltag ist eigentlich ein Ausdruck meiner Beziehung zu Jesus Christus. Und da glaube ich, dass wir fromme Leute manchmal so in eine Schizophrenie kommen. Und diese Schizophrenie bedeutet, wir haben wenige wichtige Entscheidungen. Da wollen wir ganz genau wissen, was Gott will. Am besten per Brief vom Himmel, total eindeutig. Und den Rest, den entscheiden wir so, wie wir denken. Und da würden wir so einen Bruch in unser Leben hineinbekommen. Wir würden nicht ganzheitlich leben, sondern wir hätten unser Leben so in einen kleinen, frommen Bereich aufgeteilt und in einen großen Bereich, dann machen wir und leben wir einfach so, wie wir es gut finden, richtig finden, wie es praktisch ist oder wie auch immer. Wenn ich diesen Abschnitt in Römer 12 lese, dann sehe ich, dass der Apostel Paulus möchte, dass wir einen ganzheitlichen christlichen Lebensstil führen. Dieser Abschnitt, Kapitel 12, im Römerbrief steht an einer entscheidenden Stelle. Da hat Paulus 11 Kapitel lang erklärt, wie sehr wir von der Liebe Gottes und von seiner Gnade her leben. Und nun will er deutlich machen, wie sich das im alltäglichen Leben bemerkbar macht. Man würde so sagen, mit Kapitel 12 fängt so der große ethische Teil des Römerbriefes an, wo Paulus uns ganz viele Anregungen, auch Vorgaben gibt, wie ein Christ dieses Leben mit Christus nun im Alltag gestaltet. Diese beiden Verse sind eine Art Präambel, eine Einleitung dazu. Wenn du diese beiden Verse verstanden hast, hast du eigentlich den ganzen Rest des Römerbriefs verstanden, weil in diesen zwei Versen die Grundhaltungen zum Ausdruck kommen. Deshalb möchte ich über diese beiden Verse reden, über diesen Grundgedanken, die Hingabe an Gott und die Erneuerung unseres Denkens, das sind der Schlüssel zu einem ganzheitlichen christlichen Lebensstil. War kompliziert, ich sage es nochmal. Ne? Die Hingabe an Jesus und die Erneuerung unseres Denkens sind der Schlüssel zu einem ganzheitlichen christlichen Lebensstil. Nun, wenn ich das so gelesen habe, weiß ich nicht, ob ihr gleich bei den ersten Worten zusammengezuckt seid. Ich ermahne euch nun, Brüder. Na, die Schwestern sind fein raus. Nein, es sind die Geschwister gemeint. Ich ermahne euch nun, also Geschwister. Und dann fragen wir gleich, ach du meine Nase, jetzt kommt der Wolfgang aus Wiedenest und das Erste, was er macht, wir kriegen ihn drüber. Ich ermahne euch, ihr lieben Geschwister, in Sindelfängern. Und jetzt wird das eine traurig drückende, bedrückende Botschaft. Aber das, was der Paulus sagt, ist gar keine Ermahnung aus Leute, passt auf, sondern das ist eine Erinnerung an etwas Grandioses. Denn er sagt, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes. Und das ist sein erster Gedankengang. Gib dich Gott ganz hin mit deinem ganzen Leben. Nicht, weil du musst, sondern weil das eine dankbare Antwort an Gott ist, der sich mit seiner ganzen Liebe dir zuwendet. Ich bin manchmal so, auch in meiner eigenen Glaubensgeschichte, so in einer bedrückenden Frömmigkeit groß geworden. Ja, ich bin Christ. Es ist schwer. Es ist schwer. Aber ich folge Jesus nach. Dieses Schwere, das auf uns lastet, diese Last, die wir auf uns nehmen müssen. Ich bin gern Christ, aber es ist schwer. Paulus würde sagen, hast du Römer 1 bis 11 nicht wirklich gelesen? Gott hat sich mit seinem ganzen Leben und seiner ganzen Liebe für dich geschenkt. Gott hat alles investiert. Er hat seinen einzigen Sohn geschickt auf diese Welt. Er hat ihn nicht verschont. Wir haben in der ersten Stunde über sein Leiden und Sterben nachgedacht. Jesus ist gestorben für dich. Wozu denn? Damit du ewiges Leben haben kannst, damit du ein veränderter und erneuerter Mensch werden kannst, dass du aus der Todeszone in die Lebenszone hineinkommst. Gott hat alles für dich getan und investiert. Leute, ja, Glauben ist schwer. Paulus würde sagen, nein, Glauben bedeutet, sich dankbar und fröhlich Gott mit allem zur Verfügung zu stellen, was ich bin und habe. Dass das schwer werden kann, haben wir gehört bei dir von den beiden Schwestern aus Nepal. Ja? Aber das bedeutet nicht, dass der Kern, das Wesen des christlichen Glaubens eine bedrückende, beklemmende Grundatmosphäre ist. Es ist ein fröhliches, sich Gott zur Verfügung stellen, weil er sich ganz und gar für uns eingesetzt hat. Deshalb müsste man das lesen. Hey, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes. Stellt eure Leiber Gott zur Verfügung. Ja? Und das ist die Grundhaltung, die Paulus hier hat. Nun klingt das natürlich schwierig. Begebt eure Leiber als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Hey, das klingt aber nicht sehr fröhlich, oder? Wenn ich dich sehen würde und würde nachher mit dir von Auge zu Auge sprechen und würde dir sagen, hey, gib dein Leben als lebendiges Opfer für Christus, dann würdest du eher zusammenzucken. Und dann, was bedeutet denn das eigentlich? Der Paulus ist ja Jude und er weiß, wovon er redet. Er redet einfach von einer Situation, die ein Jude x-mal kennt im Tempel. Da hat jemand vielleicht ein Anliegen gehabt. Er hat zu Gott gebetet, Gott, erhöre mein Gebet, Gott, ich flehe dich an. Und Gott hat das Gebet erhört. Was macht ein frommer Jude? Er geht nach Jerusalem, er geht in den Tempel und er bringt ein Opfertier mit. Und dieses Opfertier drückte dem Priester in der Hand und sagt, lieber Priester, Gott hat mein Gebet erhört. Opfere dieses Tier, es ist das Schönste, das ich im Stall habe. Es soll Gott gehören, aus Dankbarkeit, dass Gott so gut zu mir ist. Von daher hat Paulus das Bild im Hintergrund eines Juden, der ein Dankopfer im Tempel in Jerusalem bringt. Und nun überträgt er das auf uns und sagt, was sollen wir denn Gott bringen? Na, wir könnten sagen, wir geben ihm den Zehnten. Ist auch schon mal gut. Und Paulus sagt, nein, Gott will nicht irgendetwas von dir. Ein bisschen Frömmigkeit, ein bisschen Zeit für einen Gottesdienst, ein bisschen Geld und ein bisschen dies und ein bisschen das. Die einzig angemessene Antwort auf die Hingabe Gottes an dich ist, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Deshalb sagt Paulus, gib Gott nicht irgendetwas, sondern gib ihm deinen Leib. Warum sagt er nicht einfach, gib dich? Der Leib ist der Ort, an dem ich erkenne, wie es jemand meint. Der Leib, das ist der Ort, an dem man Hände hat, an dem man Füße hat, an dem man Augen hat. Von daher sagt Paulus, nein, nicht einfach nur, gib Gott deine Gedanken, sondern gib Gott dein Leben, wie es sich praktisch äußert. Das, was du mit deinen Händen machst, das, wo du mit deinen Augen hinschaust, da, wo du mit deinen Füßen hingehst, deinen praktischen Alltag. Stell das Gott zur Verfügung und sage Gott, hier bin ich mit allem, was ich bin. Eigentlich hat jeder, der zum Glauben an Jesus kommt, ihm das schon grundsätzlich gesagt. Als ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, habe ich gesagt, Herr Jesus, dir gehört mein Leben. Und Jesus hat gesagt, okay, nehme ich. Von daher gehört es ihm schon. Aber ich merke immer wieder, so in den konkreten alltäglichen Situationen muss ich immer wieder sagen, Herr, ich meine das wirklich so, im Detail, in den einzelnen Situationen. Und von daher sieht der Apostel Paulus das als eine Ermutigung für die Geschwister. Leute, stellt Gott euer Leben zur Verfügung, wie du arbeitest, wie du in der Familie dich bewegst, wie du Auto fährst, wie du parkst, wie du isst, wo du dein Geld ausgibst, was dich interessiert, wo du deine Zeit verbringst. Das alles tust du als ein Mensch, der zu Christus gehört. Von daher gibt es in meinem Leben gar keinen Bereich, der nichts mit Christus zu tun hat. Selbst Marmelade und Honig essen hat etwas mit Christus zu tun, obwohl ich nicht bete, Herr, zeige mir, was dein Wille ist. Ich nehme das, was mir jetzt schmeckt. Aber mein Essverhalten hat vielleicht auch etwas mit meinen Grundeinstellungen zu Christus zu tun. Und auf einmal merke ich, hey, mein ganzes Leben gehört Christus. Und Paulus sagt, das musst du nicht leidend erdulden, sondern das darfst du freudig Gott geben, dein Leben. Das ist etwas Lebendiges, nicht tote Frömmigkeit. Das ist etwas Heiliges, etwas, was wirklich dem heiligen Gott entspricht. Und Paulus sagt, das ist etwas, was Gott gefällt. Er freut sich darüber, wenn du dich mit allem deinem Leben Gott zur Verfügung stellst. Wenn wir diesen Gedanken weiterdenken, bedeutet das, von den 12.000 Entscheidungen des Tages gibt es keine einzige, die nichts mit Gott zu tun hat, in einer direkten oder indirekten Art und Weise. Es gibt kein Prozent meines Lebens, das nichts mit meinem Christsein zu tun hätte, auch wenn ich nicht in jeder Situation an Christus denke. Ich fahre mit dem Auto, die Ampel wird gelb, bremsen oder nochmal Gas geben. Ich habe keine Zeit vorher zu beten und eine Antwort zu erwarten. Aber ich möchte gern verantwortlich Auto fahren. Ja? Das ist so eine Grundhaltung, die ich habe. Und auf einmal merke ich, sogar so eine Entscheidung, gebe ich Gas oder gebe ich nicht Gas, hat in einer indirekten Art und Weise etwas dazu zu tun, wie ich mich als Christ auch im Straßenverkehr verhalte. Es ergibt kein Prozent meines Lebens, das nichts mit Christus zu tun hätte. Und deshalb kommt Paulus auch zu dieser interessanten Aussage, das soll euer vernünftiger Gottesdienst sein. Wie? Gottesdienst hat doch heute Morgen angefangen, 9 Uhr, erste Stunde, 10 Uhr, 5, zweite Stunde. Und irgendwann sind wir demnächst fertig und dann ist der nächste Gottesdienst nächsten Sonntag. Und Paulus sagt, das ist der Irrtum. Um 9 Uhr hat der Gottesdienst angefangen, am Sonntag, mit der ersten Stunde. Und wann endet der Gottesdienst? Kommende Woche, um 9 Uhr, wenn die erste Stunde beginnt. Oder aber um 10 Uhr, wann immer ihr kommt. 24 Stunden am Tag. Von daher sieht Paulus hier Gottesdienst nicht als eine liturgische Veranstaltung, sondern Leben mit Christus. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Ha, sagt der Wolfgang, morgen früh um 6 Uhr aufstehen, im Berufsverkehr zur Arbeit kommen, Stechuhr drücken, das soll Gottesdienst sein. Ich bete schon, Herr, ach, lass es Freitag werden. Und die Hausfrau, wenn ich mal bei den Klischees bleibe, morgen früh sind alle weg, Mann weg, Kinder weg, der ganze Kladderadatsch bleibt bei mir. Betten machen, Frühstückstisch abräumen, was immer, das ist kein Gottesdienst. Herr, lass es Sonntag werden. Und Paulus würde sagen, das ist gerade der Denkfehler. Auch das ist Gottesdienst. Deine Arbeit, du tust sie nicht nur, damit du Geld verdienst, du tust sie auch für Gott. Auch an der Arbeit bist du Christ. Und selbst das Chaos zu Hause aufzuräumen und die Spülmaschine einräumen, die Spülmaschine wieder ausräumen, den Staubsauger anwerfen. Du bist immer Christ. Und du tust es nicht nur für eine ordentliche Wohnung und deine Familie, sondern du tust es letztlich als ein Mensch, der auch darin Verantwortung übernimmt und der das tut aus der Haltung, Herr, mein ganzes Leben gehört dir. Merkt ihr, wie das Horizonte öffnet? Wie auf einmal unser Alltag einen Wert bekommt. Derjenige, der das sehr stark betont hat, war der Reformator Martin Luther. Man sagt, dass er einen ganz neuen Berufsethos hervorgebracht hat. Du lebst nicht nur geistlich, wenn du als Priester in der Kirche dienst, sondern wenn du in deinem Beruf treu deine Arbeit tust, dann ist das Gottesdienst. Das hat tatsächlich geschichtlich sich gewaltig ausgewirkt, dass wie Luther über unsere Arbeit nachgedacht hat. Und das, denke ich, das muss man sich immer wieder neu vor Augen halten. Deshalb sagt der Paulus, dass Leute zu einem ganzheitlichen Lebensstil als Christ findet ihr nur, wenn ihr diese Grundhaltung lebt und dann im Alltag gestaltet. Nämlich mein ganzes Leben gehört Christus und alle meine Entscheidungen sind in irgendeiner Form Gottesdienst für meinen Herrn, der sich ganz und gar mit seinem Leben für mich beschenkt hat. Nun sagt Paulus, ich muss aber noch einen Gedanken anfügen. Es ist ja toll, wenn du dich Gott mit deinem Leben zur Verfügung stellen musst. Aber wir haben ein Problem, nämlich, dass unsere Denkmuster und Denkstrukturen uns oft daran hindern, genau das Richtige zu tun. Und deshalb sagt Paulus nicht nur, gib dein Leben Gott hin, sondern lass dein Denken erneuern. Und das ist der Grundgedanke im Vers 2. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens. Was erlebt denn Paulus? Der schreibt an die Römer. Davon sind ganz viele Juden, die in Rom gewohnt haben. Man rechnet etwa so mit 40.000 Juden damals in Rom. Und davon sind ganz viele Christen geworden. Ganz viele in der Gemeinde in Rom kommen aus dem Heidentum. Die haben einen ganz anderen Lebensstil kennengelernt. Ganz andere Wertstellungen und Werte, nach denen sie leben. Und das Neue Testament ist voll davon, dass wir die Aussage hören, hallo, nachdem du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, ist wichtig, dass du neue Denkstrukturen kennenlernst. Du musst dein Denken erneuern, denn bisher ist dein Denken von der Welt geprägt worden. Ha, Welt, das kenne ich. Ich komme aus gutem pietistischen Hintergrund und da bin ich groß geworden und wir haben immer genau gewusst, wo die Welt ist. Erstens, die Welt war immer draußen, sie war nie bei uns. Das war ein so beruhigendes Gefühl, einfach zu wissen, hey, mit der Welt haben wir nichts zu tun, das ist da draußen. Und wir haben auch genau wissen können, was Welt ist. Tanzen war Welt, Rauchen war Welt, Mitgliedschaft im Turnverein und Sportverein, das war alles Welt. Ich bin eigentlich in der evangelischen Kirche groß geworden, wurde konfirmiert. Und wenn du konfirmiert worden bist, hattest du die Lizenz, am Tanzkurs teilzunehmen. Da kamen die so von Haus zu Haus, haben die Konfirmandenliste abgeklappert und haben eingeladen zum Tanzkurs. Ihr hättet mal das Gesicht meiner Eltern sehen müssen. So zwischen Ärger und Furcht. Nicht, dass ihr kleiner Wolfgang plötzlich in der Welt versinkt und einen Tanzkurs macht. Ich glaube, ich habe damals ein gutes, angemessenes Geschenk bekommen, dass ich der Welt nicht verfalle. Deshalb, wenn ihr je auf den Gedanken kämt, mit mir tanzen zu wollen, fragt vorher euren Orthopäden, wie das mit den Füßen funktioniert. Es wird sehr schmerzhaft für euch werden. Ja? Und wir wussten erfreulich, ach, kein Tanzkurs mitgemacht. Der Wolfgang ist vor der Welt bewahrt worden. Ja. Ich weiß, zum ersten Mal war ich im Kino, da war ich so etwa 16. Es war ein langes Ringen und wir haben einen Thriller angeschaut. Winnetou 1. Das war so was Aufregendes für mich, dass ich ins Kino durfte. Das war sowas von spannend, der Film in sich auch, aber dass ich ins Kino durfte, war schon spannend. Und es war faszinierend. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem noch so als leicht dezenten Sünder empfunden. Nach dem Motto, eigentlich hättest du nicht dahin gesollt, es ist Welt. Auf diese Weise hat dieser Vers, stellt euch nicht gleichförmig dieser Welt, so eine Art Märtyrerstatus bekommen. Ja? Denn du kannst mit dem alles machen, was du willst. Alle Welt fährt Auto. Christen stellen sich der Welt nicht gleich. Ne? Also hier in Sindelfingen und Böblingen wäre das eine Katastrophe, wenn ich das so sagen würde. Alle Welt fährt Auto. Alle Welt fährt in Urlaub. Christen fahren nicht in Urlaub. Sie stellen sich der Welt nicht gleich. Und auf einmal merken wir, das irgendwie muss Welt was anderes sein. Was ist denn Welt? Welt ist die Denkkultur von Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. Sie ist geprägt von einem Denken und Handeln, das aus der Gottesferne herauskommt. Und jetzt seid ihr in diesem Sommer im Urlaub gewesen und jetzt frage ich euch, war euer Urlaub aus dem Kontext, ich habe mit Gott nichts zu tun? Und ihr würdet sagen, nein, ich brauchte Erholung. Und auf einmal wird deutlich, Paulus meint nicht die Schöpfung oder die normalen Lebenszusammenhänge, sondern er meint die Denkkultur, die gegen Gott gerichtet ist. Wenn man so denkt, wird es schwierig. Denn bisher war die Welt ja draußen. Und auf einmal entdecke ich, jetzt kommt die Welt rein. Die ist in mir. Ich bin fähig zu gottungelösten Denkstrukturen. Und ich merke, wie oft mein Denken und mein Wollen, mein Fühlen noch von Prinzipien geleitet ist, die nicht göttliche Prinzipien sind. Ich bringe ein ganz popeliges Beispiel. Jemand von euch hat Geburtstag und ihr hättet erwartet, dass der oder der euch zumindest anruft und zum Geburtstag gratuliert. Hat er nicht gemacht. 3 Wochen später hat der Geburtstag. Und ihr überlegt euch, naja, muss ich jetzt aber auch nicht anrufen. Wie du mir, so ich dir. Und auf einmal entdecke ich eine Denkstruktur. Rache, Liebe natürlich, alles nur im Herrn. Ja, also das ist ja jetzt nicht böse gemeint. Ja. Und auf einmal merke ich, da steckt ein Stück unerlöste Denkstruktur in mir. Nach dem Motto, wenn du nicht, muss ich auch nicht. Ja. Wir merken das in anderen Sachen. In der Bibelstunde wird Wort Gottes ausgelegt. Naja, und da findet man manchmal sehr treffende Auslegungen, die irgendjemand vorbringt. Manchmal sind es sehr originelle Auslegungen von Bibelstellen. Ja. Und dann kommt so das geheime Ringen. Ja. Gerade wir Männer sind ja da so anfällig. Ja. So ein bisschen, wer hat das beste Wort? Ja. Ich habe Recht, ne? Und dann merkt man, wie schwer einem das fällt, wenn ein Bruder sagt, vielen Dank für den Gedanken, aber ich glaube, er ist falsch. Oh. Das will überhaupt nicht runtergehen, ja? So, und jetzt fange ich an zu kämpfen. Ja, er ist vielleicht nicht falsch, er ist nicht ganz richtig, aber ganz falsch ist er vielleicht auch nicht. Oder wir einigen uns darauf. Es gibt halt zwei unterschiedliche Auslegungsvarianten, ja? Und ich merke, es geht mir eigentlich weniger um die Frage, wie verstehe ich das Bibelwort richtig, sondern es geht mir um die Frage, hey Leute, ich muss hier mein Image retten, ja? Und auf einmal merke ich, hey, das ist Welt. Die ist nicht draußen, sondern das läuft in mir ab. Und auf einmal merke ich, Mensch, aber auch, jetzt bin ich schon so viele Jahre Christ und ich entdecke bei mir immer wieder Denkstrukturen, Verhaltensmuster, Wertstellungen. Wenn ich die mit Jesu Leben, mit seinem Wort vergleiche, muss ich sagen, liebe Leute, da muss ich aber noch ganz schön viel lernen. Von daher sagt Paulus, passt mal auf, seid nicht gleichförmig dieser Welt, ihr braucht ein Problembewusstsein. Warum ärgerst du dich eigentlich? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Warum findest du das jetzt so super toll? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Und auf einmal entdecke ich, es sind vielleicht gar nicht so geistliche Motive und Gedanken. Es sind vielleicht sehr, sehr menschliche Denkstrukturen. Und dann würde Paulus sagen, tja, dann entdeckst du in dir das Gleiche wie ich in mir auch. So sind wir Menschen. Machen wir uns doch nichts vor. Wir frommen Leute sind doch keine perfekten und vollkommenen Leute. Wir sagen das immer wieder, wir alle sind Sünder. Aber konkret will es doch keiner gewesen sein, oder? Und an dieser Stelle wird dann deutlich, wie tief verwurzelt Welt in uns frommen Leuten stecken kann. Und Paulus sagt so, und wenn ihr das euch eingesteht, dann habt ihr schon den ersten Schritt getan, dass ihr diese weltliche Gesinnung in euch entdeckt und dass ihr sie überwindet und dass euer Denken von Jesus Christus neu geprägt wird. Wie geschieht das? Es geschieht dadurch, dass wir uns immer und immer wieder dem Wort Gottes aussetzen. Dass wir immer wieder das Wort Gottes lesen und sagen, Herr, ich möchte dich kennenlernen. Wie du denkst, was für dich wichtig ist. Von daher wird man kaum ein erneuertes Denken bekommen, wenn nicht die Bibel permanent uns neu eicht. Dazu gehört die Gemeinschaft miteinander, dass wir miteinander im Gespräch sind, dass wir auch offen und ehrlich voreinander sein können und sagen, damit habe ich immer noch Probleme. Kannst du mir vielleicht helfen? Was hat dir geholfen? Wie bist du geistlich weitergekommen? Die Gemeinschaft miteinander, das Wort Gottes, das sind zwei wesentliche Punkte, an denen ich lernen kann, zu einem erneuerten Denken zu kommen. Wann bin ich mit der Aufgabe fertig? Nie. Das sind Hausaufgaben, die nie fertig werden. Das ist ein Horror für Schüler. Ja? Stellt euch vor, gehst in die Schule, man lässt die Hausaufgaben fertig, bis Mitternacht überhaupt nicht. Und auf einmal merke ich, ja, stimmt, das ist eine lebenslange Hausaufgabe. Ich werde immer, solange ich schnaufe, noch an dieser Stelle lernen können. Und ich werde sogar Rückschritte machen können. Es ist nicht so, dass der geistliche Leben immer nur ein Fortschritt ist. Es kann sein, dass ihr vor 10 Jahren an manchen Punkten weiter wart als heute. Und auf einmal müsst ihr wieder neu lernen, müsst wieder neu anfangen, müsst Dinge wieder neu einüben, neue Sichten dafür bekommen, auch für euer Leben und euren Einsatz und Dienst im Alltag und auch in der Gemeinde. Von daher sagt Paulus, wenn du einen ganzheitlichen Lebensstil haben willst, ist die Haltung nötig, Herr, mein ganzes Leben gehört dir. Aber es ist auch nötig, dass du deine Denkstrukturen immer wieder an Gott und Christus eichst und neu einübst. Und dann sagt Paulus, jetzt hast du den Schlüssel dafür, dass du prüfen kannst, was der Wille Gottes ist. Das ist die letzte Hälfte des zweiten Verses. Was dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Ihr merkt, der Apostel Paulus formuliert hier nicht Detailziele, sondern Grundziele. Das Ergebnis muss was Gutes sein. Das Ergebnis sollte was sein, wo Gott sagen kann, gefällt mir, da stehe ich dazu. Es sollte nicht so ein schlapper Ergebnis sein, nach dem Motto, naja, ich könnte mich mehr anstrengen, aber warum auch? Sondern es sollte etwas Vollkommenes sein, das wir anstreben. Und Paulus sagt, das geht jetzt nicht ohne Arbeit. Prüft, was der Wille Gottes ist. Von meiner Prägung her bin ich so eingeeicht worden, dass der Wille Gottes eigentlich etwas ist, was irgendwie so vom Himmel kommt. Ja? Ich habe gebetet, wie ein Weltmeister, wen ich heiraten sollte. Ich hatte eine ganz nette Mitstudentin und dann sagte ich, Gott, zeig mir, ist das meine Frau? Und Gott hat mir das gezeigt. Ich habe ein Buch der Offenbarung gelesen von der Hochzeit des Lammes. Mir war alles klar, das war Hochzeit. Ja? Dann bin ich mit der lieben Dame im Gespräch gekommen. Das Problem war, dass Gott ihr diese Stelle in der Offenbarung offensichtlich noch nicht gezeigt hatte. Ne? Und das war dann so schwierig. Ist dann auch nichts geworden. Ne? Da wollte ich so den unmittelbaren Willen von Gott, oh, dass er vom Himmel käme, das sehnt ihr euch vielleicht auch manchmal danach. Wo soll ich hinziehen? Ihr habt ja eine Familie gerade verabschiedet. Welchen Beruf soll ich wählen? Wen soll ich mal heiraten? Ach, dann soll der Wille Gottes vom Himmel kommen, damit ich ganz hundertprozentig sicher bin. Das Tolle ist, manchmal macht das Gott. Das Problematische ist, manchmal macht es Gott. Und er macht es deshalb manchmal, weil er sagt, hey, prüf doch, was der Wille Gottes ist. Ich habe früher so ein Verständnis gehabt, dass der Wille Gottes so vom Himmel kommt. Heute sage ich weniger, Herr, zeig mir deinen Willen, sondern ich bete vielmehr, Herr, schenk mir Weisheit von deinem Heiligen Geist, geleitete Weisheit, dass ich für diese Frage eine Entscheidung treffen kann, die dir maximal gefällt, die mir, die dir und der Situation entspricht. Ich bin deshalb von diesem Briefkästchen in Erwartung weggekommen. Herr, wenn morgen bis 16 Uhr ein Brief in meinem Kasten liegt, dann weiß ich, ich soll. Man nennt das so fromm ein Vlies auslegen. Ne? Ich sage, Paulus sagt hier nicht, damit ihr Fliese auslegen könnt, was der Wille Gottes ist, sondern hey, streng dein Krebs an, denke nach, prüfe, du kennst mich, du weißt, wie ich denke, du weißt, was mir wichtig ist, du weißt, was Werte sind, die von mir herkommen. Und du hast den tiefen Wunsch, mit deinem ganzen Leben mir zu dienen. Aus diesem Umfeld triff eine weise Entscheidung. Wir finden das sehr schön in der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes. Wir finden das aber auch sehr schön in der Briefliteratur. Wie häufig betet Paulus, ich bitte für euch, dass ihr erfüllt werdet mit Weisheit und Erkenntnis. Und auf diese Art und Weise hat vieles in unserem Leben nicht damit zu tun, dass ein Brief vom Himmel kommt, sondern vieles hat damit zu tun, dass wir mit den Wertstellungen und dem, was Gott uns sagt, unsere Situationen prüfen und zu weisen Entscheidungen kommen. Was ist der Vorteil von weisen Entscheidungen? Ich treffe nicht immer weise Entscheidungen, ich treffe auch unweise Entscheidungen, ich treffe auch halbweise Entscheidungen, ich treffe auch dreiviertelweise Entscheidungen. Das Schöne ist, eine unweise Entscheidung kann man durch eine weisere Entscheidung ersetzen. Und auf diese Art und Weise ist das für mich gar nicht so mehr dieses Drückende. Oh, ich habe den Willen Gottes nicht rausgekriegt. Jetzt bleibst du ganz einfach still sitzen, damit du ja nichts falsch machst. Sondern ich sage, lieber Vater im Himmel, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, war Mist. Ich habe nicht gründlich genug nachgedacht. Ich habe nicht Freunde gehabt, die glauben. Ich habe schlechte Berater gehabt. Ich habe einfach doch zu sehr meinem inneren Impuls gefolgt. Aber jetzt möchte ich aus einer nicht so guten Entscheidung eine bessere Entscheidung machen. Hilf mir, weise zu werden, dass ich prüfen kann, was in deinem Sinne ist und dass ich es abstimmen kann mit der inneren Haltung, mein ganzes Leben gehört dir. Wenn ihr jetzt den Römerbrief weiterlest, könnt ihr sehen, wie Paulus diese Dinge in den ganzen nächsten Dingen, Versen anwendet. Ich lese nur mal den Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott jedem eines Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also, mein Problem könnte sein zu sagen, ich werde in der Gemeinde mitarbeiten. Natürlich setze ich meine Kräfte für die Gemeinde ein. Aber es wäre schön, wenn es ein renommierter, öffentlichkeitswirksamer Job wäre in der Gemeinde. Lieber Vater im Himmel, wenn ich schon mir ganz viel Kraft für die Gemeinde einsetze, dann wäre es doch schade, wenn es nicht so wahrgenommen würde. Ne? Und auf einmal denke ich, aha, das ist jetzt so ein Fall. Ne? Erneuertes Denken. Wem bin ich denn hingegeben? Meinem Image, ja? Oder dem Applaus der Gemeinde bin ich hingegeben. Was macht den Wert meines Lebens aus? Den möglichst höchsten Image-Dienst in der Gemeinde. Ist das der Wert? Oder ist Dienen in der stillen Ecke vielleicht auch im Sinne Jesu Christi? Und dann könnte es sein, dass diese Sache mir Weisheit gibt zu der Entscheidung. Nein, ich helfe auch an dieser Stelle in der Gemeinde mit. Das wird nicht so wahrgenommen, aber ich tue es ja nicht nur für die Gemeinde, ich tue es ja für Jesus. Und ich bin auf den Gedanken gekommen, weil jetzt Leute, warum bin ich in der Gemeinde, warum diene ich doch in der Gemeinde? Nicht, weil ihr für mich da seid, sondern weil ich für euch da bin. Und wenn alle so denken, dann ist jeder für jeden da. Es ist eine wunderbare Geschichte. Aber ich brauche Gemeinde und Arbeit in der Gemeinde nicht, um mein Ego und mein Image aufzupolieren, sondern ich engagiere mich in der Gemeinde, weil ich Christus dankbar mein ganzes Leben zur Verfügung stellen möchte. So könnt ihr jetzt den ganzen weiteren Kapitel lesen im Römerbrief und ihr werdet immer wieder auf die Frage kommen, ist das eine Haltung der Hingabe? Ist das eine Haltung eines erneuerten Denkens? Oder fummeln da doch sehr viele Egoismen und sehr viele unerneuerte Denkstrukturen in die Geschichte rein? Und deshalb sagte ich, dieser Text ist ein Schlüsseltext. Ein Schlüsseltext für unser Leben, dass es ganzheitlich Jesus gehört. Ja, das ist jetzt schwer, ne? Und Paulus sagt, ja, das kann auch manchmal ganz schön schwer werden. Aber Leute, vergesst nie, ich ermahne euch durch die Erbarmungen Gottes. Es ist manchmal schwer. Aber die Grundhaltung ist nicht schwer. Du machst das aus der Dankbarkeit, weil Gott sich ganz und gar in Jesus für dich hingegeben hat. Und auf einmal werden auch die schweren Dinge nicht nur schwer, sondern sie bekommen eine Würde, eine Weihe von dem Gedanken her, ich tue es, weil Christus sich ganz und gar für mich gegeben hat. Ich wünsche euch, dass ihr an dieser Stelle ganzheitliche Nachfolge betreibt, dass es euch gelingt, von den 12.000 Entscheidungen, möglichst viele, in einer inneren Übereinstimmung mit Christus zu fällen. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr an manchen Stellen, an denen ihr vielleicht hakt und hängen bleibt, einfach mit Freude lernt, vorwärts zu kommen und ein Leben zu führen, das von Jesus Christus geprägt ist. Das ist eure Aufgabe und meine auch. Amen.